Es geht heute Morgen also um das Thema, wer oder was bestimmt meine Freiheit als Christ? Stellt euch vor, bei euch in der Gemeinde kommt ein junges Ehepaar, die nennen wir mal Jan und Claudia, die finden zum Glauben an Jesus, sind Feuer und Flamme für Jesus, aber sie haben viele Piercings in ihrem Gesicht, in der Lippe, in der Zunge, oben hier in der Augenbraue, auch in der Nase und so weiter. Und es gibt einige Gemeindemitglieder dann, die denken, das nervt mich. Also so kann man eigentlich als Christ nicht rumlaufen. Diese Gemeindemitglieder sagen dann zu Nils und zu den Ältesten, eigentlich müsstet ihr mal mit Jan und Claudia darüber reden und ihnen erklären, dass das für uns ein Anstoß ist. Eigentlich sollten sie ja selber mit ihnen reden, ne? Aber sie gehen zu Nils und zu den Ältesten. Nils und die Ältesten nehmen sich das zu Herzen, versuchen mit ihnen zu reden. Das Argument von Jan und Claudia ist, wir haben ein brennendes Herz für Jesus. Wir leben für Jesus und Menschen kommen zum Glauben. Die anderen mit ihrer Krawatte, fein gekleidet, die wärmen nur den Sitz in der Gemeinde. Also was zählt, ist das Innere, ist unser Herz für Jesus. Welchen Rat würdet ihr in dieser Situation geben? Als Antwort jetzt auf diese Situation. Während also Nils, die Ältesten Jan und Claudia noch so zusammensitzen und versuchen, einander zu verstehen, geht die Tür auf in dem Zimmer, wo sie sind, hier unten in diesem Gebetsraum, kommt ein alter Mann rein, langer Bart, kann fast nicht laufen, von den Toten auferstanden, der nennt sich Paulus. Was würde Paulus sagen? Paulus sagt dann zu ihnen, hört mal zu, Jan und Claudia, Nils und die anderen, ich habe damals vor 2000 Jahren, als ich in Korinth war, eine Gemeinde gegründet. Ich habe 18 Monate dort mit denen zusammengewohnt. Diese Gemeinde in Korinth war eine sehr schwierige Gemeinde. Und es gab dort ein Problem, das war ähnlich wie das Problem, was ihr jetzt habt. Erst einmal sagte ihnen, da kamen Leute zu mir damals, als ich war so 18 Monate in Korinth, dann bin ich weggegangen. Und dann kamen Leute von Chloe, so steht das in 1. Korinther 1, Vers 10, die kamen zu mir und haben mir von der Situation in der Gemeinde erzählt. Die haben auch einen Brief mitgebracht, wo noch einige andere Probleme dann erklärt wurden. Und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und habe diesen 1. Korintherbrief geschrieben, als Antwort auf diese verschiedenen Situationen. Da waren Geschwister, die haben dann gesagt, wir folgen Apollos nach. Andere haben gesagt, wir folgen Petrus nach. Andere sagten, wir folgen Paulus nach. Also so ein Personenkult in der Gemeinde. Dann gab es in Kapitel 5 Geschwister oder einen Bruder, der hatte Geschlechtsverkehr mit der Frau seines Vaters, die aber nicht seine Mutter war, aber alles Christen. Und die Gemeinde in Korinth hat das geduldet. Paulus sagt, das musste ich damals korrigieren. Dann war in Kapitel 6, gab es Christen, die haben sich über banale Sachen vor dem Richter gestritten. Und zwar öffentlich auf dem Marktplatz, wo alle Menschen sehen konnten, das sind die Christen und die streiten sich über banale Sachen. Paulus sagt, ich musste das korrigieren in Kapitel 6. Dann gab es in Kapitel 6, sagt Paulus, auch noch einige andere aus Korinth, die meinten, weil sie aus dem griechischen Hintergrund kamen, man kann Körper und Seele trennen. Wichtig ist, dass ich Gott mit meinem Geist ehre. Was ich mit dem Körper mache, ist nicht so wild, nicht so wichtig. Deshalb kann man auch als Christ weiterhin zu den Prostituierten gehen. Kapitel 6, 12 bis 20. Und dann gab es andere Christen, sagt er, in Kapitel 7. Da waren denn die Frauen besonders fromm. Und die meinten, es ist besser, es ist frömmer, wenn man keinen Geschlechtsverkehr mehr hat in der Ehe, dann ist man ein Christ auf einem höheren Niveau. Dazu hat Paulus dann auch Stellung genommen in Kapitel 7, hat auch was zu denen gesagt, die heiraten wollen, und sagt ihnen, es ist kein Problem, wenn ihr heiratet, ihr sündigt nicht, weil die auch von diesen Leuten beeinflusst werden, die meinten, wenn man nicht heiratet, ist man geistlicher. Und dann sagt er zu Nils und zu den anderen, dann kommt Kapitel 8, Kapitel 9 und Kapitel 10, und da gibt es ein Problem in der Gemeinde, Das gibt es heute nicht in Pferden. Aber das Prinzip, was ich damals den Geschwistern weitergegeben habe, das könnt ihr in Pferden auch anwenden. Und dann sagt Paulus, jetzt lese ich euch mal Kapitel 8 vor. Also wir lesen Kapitel 8. Dann sagt er, nun zur Frage des Opferfleisches. Wir wissen ja, dass wir alle Erkenntnis besitzen. Die Erkenntnis in Bezug auf dieses Fleisch, ob man es essen darf oder nicht, bläht auf. Und das, die Tatsache, dass Erkenntnis aufbläht, gilt hier für die Korinther. Das ist nicht eine generelle Wahrheit, sondern es geht um die Korinther. In jedem Fall, sie haben die Erkenntnis, wie wir gleich noch sehen, so umgesetzt, dass es rücksichtslos war in Bezug auf die anderen. Sie waren aufgeblasen, eingebildet. Die Liebe aber baut auf. Das ist das Kriterium, was Paulus ihnen später erklären will. So sollte man seine Erkenntnis umsetzen in Liebe und nicht aufgeblasen. Wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, was Erkenntnis heißt. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt worden. Nun zur Frage, ob man Opferfleisch essen darf. Also es geht darum, darf man Opferfleisch essen? Damals wurde, die verschiedenen Gottheiten wurden geehrt, indem man Tieropfer brachte. Dieses Fleisch wurde vor dieser Gottheit verbrannt auf dem Altar. Und ein Teil dieses Fleisches wurde dann gegessen in Gegenwart dieses Gottes. Und ein Teil des Fleisches wurde beim Metzger verkauft. Da konnte man dann zu Hause essen. Also die Frage ist, darf man es essen? Antwort von Paulus. Wir wissen ja, dass es in der Welt keine fremden Götter gibt und dass kein anderer Gott ist außer dem einen. Auch wenn da vieles ist, was Gott genannt wird, sei es im Himmel, sei es auf der Erde, es gibt ja viele Götter und es gibt viele Herren. Gerade hat er gesagt, es gibt nur einen Gott, es gibt keine fremden Götter, jetzt sagt er, es gibt viele Götter. Das muss man im Kontext der Korinther sehen. Die Korinther, er muss den Korinthern das nicht erklären, aber uns muss er es heute erklären, weil wir den Kontext nicht haben. In Korinth gab es damals 26 verschiedene Götzentempel. Es gab 26 verschiedene griechische Götter in Korinth. Deshalb sagt er, wir wissen ja, dass es viele Götter und viele Herren gibt in diesen verschiedenen Tempeln. Aber, sagt er Vers 6, für uns gibt es doch nur einen Gott. Jetzt, wo wir zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, wissen wir kommen aus diesem Hintergrund, dass es viele Gottheiten gibt in Korinth, aber für uns, die wir an Jesus Christus glauben, gibt es nur einen Gott, den Vater, von dem er alles ist und wir auf ihn hin und einen Herrn Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn. Also Hintergrund, diese Korinther, die Christen, kommen aus diesem Hintergrund. 26 verschiedene Götzentempel, das war ihr Leben, das war ihr Zuhause, das war ihr Gottesdienst, diese Götter anzubeten. Er sagt, er kommt daher, es gibt viele Götter, immer noch in Korinth, aber es gibt für uns nur einen Gott und es gibt für uns jetzt auch nur noch eine Gemeinde in Korinth. Das ist die Gemeinde mit diesen Korinthern, die zum Glauben an Jesus fanden, wo wir nur einen Gott, den wahren Gott, Jesus Christus, anbeten. Aber er sagt in Vers 7, doch nicht in allen ist die Erkenntnis, diese Erkenntnis halt, dass es nur einen Gott gibt. Einige von den Geschwistern der Gemeinde in Korinth sind bis jetzt noch so an ihre Götter gewöhnt, dass sie jenes Fleisch als Opferfleisch essen und ihr Gewissen wird, weil es schwach ist, befleckt oder verunreinigt. Also es gibt Christen in Korinth, für denen ist es bereits überhaupt gar kein Problem mehr. Es gibt nur einen Gott. Die haben verstanden, dieses Fleisch, was den Göttern geopfert wird, bleibt Fleisch. Das kann man ohne Probleme essen. Aber es gibt andere Geschwister, sagt er, die sind immer noch so an diese Götter gewöhnt. Die verbinden dieses Götzenopferfleisch immer noch mit den verschiedenen Gottheiten. Dass sie jetzt als Opferfleisch essen und dadurch, sagt er, wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt oder verunreinigt. Vers 8. Sagt Paulus, Speisen haben nichts damit zu tun, wie wir vor Gott dastehen. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Also eine zweite theologische Aussage, die erste ist, es gibt nur einen Gott. Die zweite Aussage ist, es ist egal, ob du isst oder ob du nicht isst, das macht dich weder schlechter noch besser vor Gott. Gebt aber Acht, Vers 9, dass diese eure Freiheit, die Freiheit, das umzusetzen, dieser Erkenntnis, dass es das Essen von Götzenopferfleisch keinen Unterschied macht, gebt aber Acht, dass diese Freiheit, dieses Umsetzen, den Schwachen nicht zum Anstoß werde. Also Kriterium ist hier, du hast die Freiheit, es gibt nur einen Gott, Fleisch bei Fleisch, du kannst so gerne essen, aber pass auf, wenn du das machst, dass das für die schwachen Geschwister in der Gemeinde kein Anstoß ist. Vers 10. Noch nicht. Da, Vers 10. Denn wenn einer dich mit deiner Erkenntnis, mit dieser Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt und dass das Essen keinen Unterschied macht, wenn einer dich mit dieser Erkenntnis in einem der vielen Tempel zu Tische liegen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, wenn er schwach ist, ermuntert vom Opferfleisch zu essen? Und hier sagt Paulus jetzt zu Nils und zu den anderen, ihr lebt ja heute im 20. Jahrhundert, das habe ich vor 2000 Jahren geschrieben, den Korinthern musste ich nichts dazu erklären, weil die in Korinth gewohnt haben, aber euch muss ich es erklären. Dann sagt er, wenn ich hier davon rede, dass sie zu Tisch liegen in dem Tempel, meine ich Folgendes damit. Es gab damals in Korinth einen Marktplatz oder heute vielleicht eine Fußgängerzone, so wie wir euch hier in Pferden. Und in der Fußgängerzone auf diesem Marktplatz gab es verschiedene Geschäfte. In diesen verschiedenen Geschäften, ein Geschäft wurden Schuhe verkauft, in dem anderen Geschäft Hühner, in dem anderen Geschäft, was weiß ich, Töpfe und sowas. Aber es gab da auch ein Geschäft, da war der Metzger. Und dazu wird er in Kapitel 10, 25 bis 11, 1 etwas sagen, ist aber das gleiche Thema. Es gab also ein Geschäft, da wurde dieses Götzenopferfleisch zum Metzger gebracht und der konnte das da auf dem Markt für alle Menschen verkaufen. Und dann gab es in dieser Fußgängerzone auf diesem Marktplatz auch den Apollostempel. Der Apollostempel ist 54 Meter breit, 22 Meter tief und 7 Meter hoch. Und in diesem Tempel wurde also das Opferfleisch verbrannt, der Rauch stieg hoch in die Nasenlöcher dieses Gottes, dieses Götzen, und das war ein Wohlgeruch für diese Gottheit. Das ist der Hintergrund von diesem Text. Das war damals ganz üblich, und dann gab es auch in diesem Tempel Tische hier, nicht solche Tische, wie wir heute haben. Damals lag man auf dem Fußboden, hat eine Matte da gehabt und hat von dieser Matte gegessen. Luther muss das über so mit Tische übersetzen, damit wir es verstehen. Also die treffen sich dort im Tempel und ein Drittel von diesem Fleisch, was dem Gott geopfert, was diesem Apollos geopfert wird, wird hier an den Tischen gegessen. Das heißt, diejenigen, die das Opfer bringen, sind anwesend in dem Tempel. Sie beten diesen Gott Apollo an, essen von diesem Fleisch und gleichzeitig gehört auch die Tempelprostitution dazu. Das heißt, durch Prostitution wird diese Gottheit verehrt. Das heißt, ihr seid dort anwesend und seht das alles mit an. Ihr macht dort mit. Und er sagt also dann, wenn einer von den schwachen Geschwistern euch dort zu Tische liegen sieht, dann habt Acht darauf, dass er nicht zu Fall kommt. In Kapitel 10 wird Paulus das verbieten, wird sagen, ihr könnt dieses Fleisch essen, aber nicht hier an diesem Ort. Eben weil ihr dort Gemeinschaft habt mit den Dämonen, mit den anderen Gottheiten. Das ist der Hintergrund von diesem Text, wenn er sagt, dass sie zu Tische liegen und wenn ein anderer sieht, wird sein Gewissen, wenn er schwach wird, ermuntert, das Gleiche zu tun. Dann geht's weiter, Vers 11. Ja, der Schwache wird durch deine Erkenntnis, durch das Umsetzen deiner Erkenntnis am ungeeigneten Ort, dadurch wird er zugrunde gerichtet. Zugrunde richten, hier im Kontext müssen wir uns vorstellen, damals gab es nur eine Gemeinde in Korinth, und zwar an dem dieser Korintherbrief geschrieben wurde. Und wenn ein Bruder jetzt sieht, mein Bruder, den ich wert achte, liegt dort im Tempel am Tisch und hat Gemeinschaft mit den anderen Menschen dort und beteiligt sich an ihrem Gottesdienst, dann kann dieser Bruder sich fragen, was ist das für ein Bruder? Wenn das die Christen sind, dann verlasse ich die Gemeinde, dann ist das etwas, was ihn von der Gemeinde abstößt. Das zugrunde richten meint das hier, dass er weggeschoben wird oder weggezogen wird von der Gemeinde, hin wieder zu den Götzen zurück. Und dann gab es natürlich keine andere Option. Es gibt nur diese eine Gemeinde. Er kann sich keine zweite Gemeinde suchen, die 10 Kilometer weiter entfernt ist. Das gab es damals nicht, so wie das heute bei uns hier üblich ist. Also, sagt der Vers 11, ja, der Schwache wird durch deine Erkenntnis zugrunde gerichtet, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr so an eure Brüder schuldig werdet, also wenn ihr keine Rücksicht nehmt, wenn du sagst, ich habe meine Überzeugung und diese Überzeugung setze ich jetzt um, weil die theologisch richtig ist, ich kann dieses Fleisch essen, aber es ist mir egal, was mit dem Bruder wird. Wenn du das so machst, sagt er, und ihr Gewissen, das doch schwach ist, belastet, dann macht ihr euch an Christus schuldig. Dann sündigt ihr gegen Christus. Also es ist jetzt zum Teil eine korrekte Theologie. Es gibt nur einen Gott, das ist korrekt. Man kann dieses Fleisch essen, das ist korrekt. Inkorrekt ist, dass er das im Tempel macht. Aber wenn man die ersten beiden Konditionen nimmt, es gibt nur einen Gott und ich kann dieses Fleisch essen, wenn ihr das ohne Liebe umsetzt, sagt dieser Text hier, sündigst du nicht nur gegen Christus, nicht nur gegen deinen Bruder, sondern auch gegen Christus. Dann sagt Paulus, okay, die Schlussfolgerung für mich ist folgende. Vers 13. Darum werde ich, wenn eine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, in alle Ewigkeit kein Fleisch essen. Dieses Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Das muss ich auch noch dazu sagen, es gab damals kein anderes Fleisch. Man konnte nur dieses Fleisch kaufen auf dem Markt. Geopfertes Fleisch an Götzen. Es sei denn, man ist Jude, dann kann man Koscherfleisch kaufen. Aber für die Heiden gab es nur diese eine Fleischsorte da, die den Götzen geopfert wurde. Und er sagt, wenn eine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, dann werde ich in alle Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Okay, das ist der Bibeltext aus Kapitel 8. Dann sagt Paulus zu Jan und Claudia und zu Nils und zu den anderen Ältesten, was sagt dieser Text aus? Was wollte ich damals den Korinthern damit sagen, mit diesem Text? Wir können das folgendermaßen zusammenfassen. Die Hauptaussage von diesem Text ist, dass das Umsetzen meiner Erkenntnis, das Umsetzen meines theologischen Wissens oder meiner Freiheit, die ich in Jesus habe, dieses Umsetzen ordnet sich dem Reifegrad meiner schwächeren Geschwister unter. Ist das verständlich? Also es geht nicht darum, ob ich recht habe. Dankeschön. Das wird vorausgesetzt, dass das, was ich mache, theologisch korrekt ist. Der Punkt ist, wie ich das umsetze. Und das hat zu berücksichtigen, wie sieht das mein anderer Bruder oder meine Schwester. Ich möchte nicht, dass ein anderer dadurch zu Fall kommt. Es kann theologisch korrekt sein, aber ich kann dadurch andere zu Fall bringen. Das Kriterium für Paulus ist also hier die Nächstenliebe. Die Liebe zum anderen. Das bestimmt, wie ich meine Freiheit umsetze. Ich möchte, dass andere erbaut werden. Ich möchte, dass andere dadurch im Glauben wachsen können. Und dann muss ich mir überlegen, das, was ich tue, trägt das dazu bei, dass der andere dadurch im Glauben wächst, dass der andere dadurch Jesus näher kommt oder stößt es ihn ab. Wenn es ihn abstößt, sagt Paulus, esse ich lieber in aller Ewigkeit kein Fleisch mehr, damit ich kein Anstoß werde. Dann sagt Paulus, ich werde euch das jetzt begründen, warum das die Hauptaussage ist. In Kapitel 8 zwei Verse, in Kapitel 10 zwei Begebenheiten und in Kapitel 9 zwei Begebenheiten. In Kapitel 8 hat er gesagt, gebt aber Acht, dass eure Freiheit, diese eure Freiheit, den Schwachen nicht zum Anstoß werde. Also das Umsetzen der Freiheit hier in Kapitel 8 sind die Schwachen. Das Kriterium für das Umsetzen meiner Freiheit sind die Schwachen im Glauben. Und das ist Nächstenliebe. In Kapitel 8 geht es dann noch einmal, auch in Vers 13, wie wir gerade gelesen haben. Darum werde ich, wenn eine Speise meinem Bruder zu Fall bringt, in alle Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Niemand suche das seine, sondern das des anderen, schon Kapitel 10. Kriterium ist wiederum der andere Bruder, Nächstenliebe. Und das sollte auch, sagt Paulus zu Jan und Claudia und auch zu Nils und den Ältesten, den anderen Gemeindemitgliedern, euer Kriterium sein. Die Nächstenliebe. Nicht, dass ich das Recht habe, etwas zu tun und darauf poche, sondern dass ich darauf schaue, zieht das andere Menschen an oder stößt es ab? Dann sagt Paulus, ich erkläre euch das jetzt in Kapitel 10. Geht es dann darum, darf man dieses Fleisch essen oder nicht? Paulus hat da zwei verschiedene Kriterien in Kapitel 10. Er sagt, wenn du bei dir zu Hause bist, in deinem eigenen Haus, ist das gar kein Problem. Da bist du ja mit deiner Familie, da kannst du das Fleisch genießen und essen. Er begründet das mit Vers 26, sagt, denn des Herrn ist die Erde und alles, was sie füllt. Alles, was du hast, ist letztendlich vom Herrn, du kannst es genießen. Und das Fleisch, auch wenn es einem Götzen geopfert wird, das ändert seine chemische Substanz nicht. Das bleibt Fleisch. Es gibt kein chemisches Element im Periodensystem, das Götze heißt und das dann dazukommt, sondern Fleisch bleibt Fleisch. Das kann man essen. Aber, sagt er, das gleiche Fleisch kannst du nicht essen, wenn du bei jemand anderem zu Gast bist. Wenn dieser andere zu dir sagt, das ist Fleisch, das einem Gott geopfert wurde, einer griechischen Gottheit, dann sagt er, es ist nicht. Aber nicht, weil du ein Problem damit hättest, sondern weil das ein Problem für das Gewissen des anderen ist. Also auch hier ist wieder der Punkt, welchen Einfluss hat das auf den anderen? Es geht um das gleiche Fleisch, einmal bei dir zu Hause, einmal bei dem anderen. Beim anderen verzichte darauf, wenn er extra sagt, das ist Fleisch, das einem Gott geopfert wurde. Doch steht nicht Götzenopferfleisch, so in Kapitel 8, sondern in Kapitel 10, benutzt er diesen Begriff, den die Griechen benutzt haben, um ihre Gottheiten zu verehren, für denjenigen, der das sagt, das ist wirklich Fleisch, das nach seiner Meinung einem Gott geopfert wurde und keinem Götzen. Also der andere ist hier in diesem Fall ein Nichtchrist. Und da sagt Paulus, wenn der das extra sagt, dann verzichte darauf. Also es geht wiederum, welche Auswirkungen hat mein Handeln auf den anderen? In Kapitel 10 schließt er Kapitel 10 ab und sagt, egal ob ihr jetzt esst oder trinkt oder was auch immer, was ihr tut, egal, tut alles zur Ehre Gottes. Und wie geht das zur Ehre Gottes? Da sagt er in Vers 32, gebt niemandem Anstoß, weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes. Also ganz allgemein wendet er es hier an, Jude, Grieche ist eigentlich die ganze Welt. Und dann extra noch einmal, auch in der Gemeinde Gottes, gebt niemandem einen Anstoß. So wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen suche und dabei nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler suche, um sie zu erretten. Also das Kriterium ist wiederum hier, kein Anstoß zu sein und um andere für Christus zu gewinnen. Also das Kriterium ist, was dient zum Vorteil des anderen? Das ist Kapitel 10. Da sagt Paulus noch einmal wieder zu der Gruppe, Kapitel 9, gibt es noch zwei Beispiele, wo ich das umgesetzt habe. Ich erkläre euch das nochmal, sagt er in Kapitel 9. Da kam ich zu euch, habe euch das Evangelium verkündigt und es gab aber parallel auch viele andere Philosophen, die von Stadt zu Stadt zogen und philosophische Vorträge hielten und dafür Geld genommen haben. Und er sagt, ich kann auch Geld, ich habe auch das Recht eigentlich Geld dafür zu nehmen, vom Evangelium zu leben. Aber, sagt er, in eurem Fall, meine lieben Korinther, bei den Philippern habe ich das gemacht, da habe ich Geld genommen und auch in anderen Gemeinden, aber nicht bei euch, weil das bei euch ein Stolperstein gewesen wäre. Er sagt in Vers 12, wenn andere dieses Recht bei euch haben oder umsetzen, wieso dann wir nicht erst recht? Dennoch haben wir von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern nehmen alles auf uns, um dem Evangelium von Christus ja keinen Stein in den Weg zu legen. Also hier sagt er noch einmal zu Nils und zu den anderen, Jan und Claudia, mein Ziel ist es, niemandem einen Stein in den Weg zu legen, kein Anstoß zu sein. Also es geht nicht darum, ob ich das Recht habe. Er sagt, ich habe das Recht. In Verse 1 bis 18 erklärt er das. Ich habe das Recht, vom Evangelium zu leben. Und ich mache das auch in anderen Gemeinden, aber nicht bei euch, weil es bei euch zu einem Stolperstein geworden wäre. Und dann das letzte Beispiel, Kapitel 9, sagt er, wenn ich bei den Juden bin, dann verzichte ich auf meine Freiheit. Ich bin ja jetzt ein Christ, ich muss ja jetzt nicht mehr den Sabbat heiligen, ich muss auch nicht mehr nur koscheres Fleisch essen, aber wenn ich bei den Juden bin, dann verzichte ich auf diese Freiheit und benehme mich wieder wie ein Jude. Wenn ich bei den Griechen bin, mache ich es genau umgekehrt, sagt er. Dann achte ich nicht auf den Sabbat, dann esse ich das Fleisch, was sie mir vorsetzen, kein Problem. Aber das Ziel ist, um andere für Christus zu gewinnen. Lesen wir das mal kurz in ab Vers 19. Denn weil ich frei bin gegenüber allen, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden. Da habe ich den Sabbat gehalten, habe ich Götzenopferfleisch abgelehnt, um Juden zu gewinnen. Denen unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, um die unter dem Gesetz zu gewinnen. Denen ohne Gesetz, also den Heiden, bin ich geworden wie einer ohne Gesetz. Da halte ich den Sabbat nicht, da esse ich Götzenopferfleisch, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin. Vielmehr ist Christus für mich maßgebend, um die ohne Gesetz zu gewinnen. Der Punkt ist hier, um andere Menschen zu gewinnen, was ihr in Rot lesen könnt. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Also er vergleicht hier Paulus sein Verhalten hier mit dem Vergleichen der Korinther, mit dem Verhalten der Korinther. Er sagt, ich werde den Schwachen ein Schwacher. Ich bin nicht so ein Sturkopf wie ihr, die unbedingt ihr Wissen umsetzen wollen, sondern ich bin bereit, den Schwachen ein Schwacher zu werden, um sie zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um in jedem Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um Anteil zu bekommen an ihm. Also die Begründung ist hier immer wieder, um andere zu gewinnen. Jetzt versuchen wir mal das zusammenzufassen, Kapitel 8 bis 10. Und damit kommen wir dann auch zum Schluss. Diese drei Kapitel, das Prinzip, das uns in diesen drei Kapiteln vermittelt wird von Paulus, auch wenn wir heute kein Götzenopferfleisch mehr essen, aber das Prinzip ist, dass das Ausleben meiner Freiheit als Christ, das Umsetzen, wie ich meine Freiheit umsetze, davon abhängt, ob das für andere gewinnbringend, ob das für andere dienlich oder förderlich ist. Sollte mein Kriterium sein. Es ist nicht wichtig, es ist schon wichtig, das wird auch vorausgesetzt, ob ich theologisch recht habe, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Und der Punkt ist, das, was ich tue, ist das für andere Menschen gewinnend. Zieht das andere Menschen an. Also für Paulus ist Gemeinschaft, das Miteinander in der Gemeinde, viel wichtiger, als seine eigene Überzeugung durchzusetzen. Es geht in der Gemeinde darum, dass wir Geschwister untereinander sind, dass wir uns gegenseitig erbauen, dass wir gemeinsam im Glauben wachsen möchten und dass wir ein Licht sind für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. In der Gemeinde geht es nicht um das Durchsetzen meiner persönlichen Überzeugung. In der Gemeinde geht es um Jesus und sein Wort so weiterzugeben, dass es andere Menschen anzieht. Andere Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, andere Menschen, die nicht diesen persönlichen Glauben an Jesus haben wie wir, andere Menschen, die verloren sind. Und dies sollte uns wichtiger sein, diese verlorenen Menschen zu Jesus hinzuziehen, als das Umsetzen oder als mein Recht haben in der Gemeinde. Was kann man aus diesem Text für uns jetzt lernen? Was nehmen wir mit in die kommende Woche? Welche Fragen stellt dieser Text an uns? Eigentlich eine ganz einfache Frage, die dieser Text stellt. Und zwar ist es die Frage, ob es das Ziel meines Lebens ist, für andere gewinnend zu sein. Wenn ich zur Arbeit gehe morgen, oder vielleicht geht irgendjemand zur Universität oder zum Gymnasium, sind Ferien im Moment, geht er nicht hin. Aber wenn er wieder zur Schule hingeht, was ist das Ziel davon, dass ihr zur Schule geht, dass ihr einkaufen geht, dass ihr zur Arbeit geht oder was auch immer ihr macht, was ist euer Ziel? Das Ziel sollte sein, für andere Menschen gewinnend zu sein. Wir möchten einladen zu Jesus hin, damit andere Menschen gerettet werden. Unser Ziel sollte es sein, kein Hindernis für andere zu sein, sondern ein Wegweiser zu Jesus hin. Und die Frage, die sich Paulus hier stellt durch diesen Text, ist, ob ich bereit bin, auf mein Recht zu verzichten. Für das Wohl der Gemeinde oder aus Liebe zum Nächsten. Das sind Fragen, die sich aus diesem Text ergeben, die Paulus zwar vor 2000 Jahren geschrieben hat, diesen Text, und da hat es mit Götzenopferfleisch zu tun, aber diese Fragen sind auch für uns genauso aktuell und anwendbar. Dass es nicht darauf ankommt, ob ich theologisch Recht habe, das wird immer vorausgesetzt, sondern das Umsetzen meiner Freiheit hat sich daran zu orientieren, ob es für andere Menschen gewinnend ist. Das ist das, was uns dieser Text sagt. Und es ist letztendlich deshalb, um auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, nicht die Frage, ob die Piercings raus müssen oder nicht. Sondern die Frage ist, was ist gewinnend für andere Menschen? Ein Mensch, der Tätowierungen hat oder Piercings hat und aus dieser Szene kommt, kann mit seinem Aussehen in dieser Szene gewinnend sein für andere. In so einer Szene, wo alle so aussehen, komme ich mit meiner Krawatte wahrscheinlich nicht so gut an. Das ist für ihn, das ist sein Bereich. Und andersrum ist es genauso. Dort in der Geschäftsleitung oder wo immer, kommt wahrscheinlich so einer mit seinen Piercings nicht so gut an. Und da ergänzen wir uns gegenseitig. In der Gemeinde ist aber gefragt, dass wir einander gegenseitig erdulden und tragen und gemeinsam versuchen, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich möchte euch zu einer Gebetsgemeinschaft einladen. Ich werde dann den Abschluss machen. Und danach gibt es, soweit ich verstanden habe, noch ein Lied. Dann wollen wir dir danken, Herr Jesus, dass wir dein Wort heute haben dürfen, dass du uns helfen möchtest, es zu verstehen. Und wir wollen dir danken, auch für diese drei Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Und ich bitte, Herr, dass du uns hilfst, dass wir diese Lektion in unserem Leben anwenden können, nicht nur in der nächsten Woche, sondern generell in unserem Leben, dass es uns wichtig ist, andere Menschen für dich zu gewinnen und dass wir bereit sind, auf theologische Überzeugungen erst einmal zu verzichten, damit andere für dich gewonnen werden. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, da ausgeglichen zu bleiben, damit dieses Ziel erreicht wird und andere Menschen gewonnen werden und auch Geschwister in der Gemeinde, die noch nicht so weit sind, im Glauben wachsen können und wir gemeinsam uns an dich erfreuen dürfen. Wir danken dir dafür, auch für diese Gemeinde hier in Pferden, und wollen auch hier bitten, Herr Jesus, dass du weiterhin deine Hilfe schenkst, auch im Wachstum dieser Gemeinde. Amen. Dann möchte ich zum Abschluss des Gottesdienstes uns den Segen Gottes zusprechen. Und zwar möchte ich das tun mit einem Vers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen.